Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, ihr seid so leise. Einen wunderschönen guten Morgen. Warum seid ihr so leise? Also jetzt ging es gerade, aber warum eigentlich? Sollen wir mal probieren? Guten Morgen! Yay! Ist manchmal gut, wenn man seine Stimme erhebt, ehrlich, ganz im Ernst. Ich finde mit dem Perspektivwechsel finde ich super. Und ich habe jetzt, natürlich habe ich da eine Predigt irgendwie vorbereitet, aber was ich jetzt mache, weiß ich noch nicht genau. Also ich empfinde so ein paar Sachen, die versuche ich dann irgendwie zusammenzubinden. Und es ist ja so, dass wir im Reich Gottes sind, wo verschiedene Dinge sich sozusagen in Spannung halten, oder? Also manche wissen das. Das gibt so Zeiten, wo man sehr soft und entspannt in der Anbetung ist und alles sehr ruhig ist und auch voller Liebe und es ist warm ums Herz. Und dann gibt's auch andere Sachen. Und ich habe gedacht, heute Morgen würde ich einfach gerne mal, es ist ein altes Lied und das bringt das nicht mal unbedingt auf den Punkt, was mir durch den Sinn geht, aber vielleicht sage ich hinterher was. Ich wollte wenigstens ein altes Lied anspielen und ich habe gesehen, dass ein Pad da ist und dass es eigentlich funktionieren müsste. Also mal versuchen wir das jetzt mal. Und ich mache das wahrscheinlich auch irgendwann zur Hälfte aus oder so, weil das wird wahrscheinlich so lange keiner ertragen können, aber wir versuchen es halt mal. Ja? Also ich stecke jetzt dieses Ding da rein, okay? Jetzt ist drin. Kopfhörer. Mal ein bisschen Gas. Geht noch mehr? So ist gut. Ich sehe ein, dass das sehr schwierig ist. Aber mir ist trotzdem was daran gelegen. Also das ist so ein Lied, da geht es darum, dass man vorwärts marschiert und Land einnimmt. Ja? Also, und das ist auch eine Perspektive vom Reich Gottes. Und zwar eine aggressive, sehr offensive, sehr martialische, das gibt es im Reich Gottes. Und es ist so, ich bin erstmal noch weit entfernt von meiner Predigt, deswegen nicht auch irritiert sein, wenn das so ein bisschen hin und her geht. Aber es ist so, dass die Bibel sagt, dass Jesus nicht im Tod behalten werden konnte. Wusstet ihr das? Also das heißt, der Tod ist der, der als letztes in den Feuersee geschmissen wird. Also ist der nicht einfach nur ein Zustand, sondern das ist eine Kraft und eine Wesenheit, mit deren Zustand verbunden ist, in dem wir uns befinden können. Und eigentlich ist das so, also ganz eigentlich ist das so, dass jemand, der Jesus nicht kennt, sich im Tod befindet. Wenn man Epheserbrief liest, dann heißt das, ihr wart lebendig tot. Aber die Bibel sagt, dass Jesus nicht im Tod behalten werden konnte. Warum nicht? Weil Jesus nicht ein einziges Mal gesündigt hat, weil er keine Ungerechtigkeit in seinem Leben hatte. Okay? Und das heißt, dass der Tod an dieser Stelle keine Kontrolle über ihn haben konnte. Und was ist passiert? In der Bibel heißt es, diesen Vers habe ich mir noch rausgesucht, der ist echt cool. Da steht im Hebräerbrief, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod, also er ist gestorben, aber dann hat er durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen haben. Das ist ziemlich cool. Weil es sagt, er ist durch diesen Tod durchgegangen und hat gezeigt mit seiner Auferstehung, dass der Tod keine Kontrolle über ihn hat. So, und das Problem, was wir haben, ist, dass Menschen in ihrem Leben Sünde haben, manchmal. Also wir natürlich nicht, wir sind alle heilig, aber Sünde ist etwas, was Ungerechtigkeit trägt und damit dieser Macht des Todes Einfluss gibt über mein Leben. Und die Lösung dafür ist super gut. Die ist in Christus Jesus sein. Weil wer in Christus Jesus ist, der ist die Gerechtigkeit Gottes und wird deswegen nicht vom Tod gehalten werden können. Und dieses Leben fängt jetzt an. Deswegen sprechen wir jetzt gerade im Namen Jesus nochmal Leben rein. Wir sagen, jeder Macht des Todes, die Körper angegriffen hat und die irgendwelche Krankheit gebracht hat, vor allem bedrohlich, todesbedrohliche Krankheit. Du Geist des Todes, in dem Namen Jesus, wir sagen dir, du hebst dich hinweg, du gehst und verlässt diese Leiber vollständig. Vater, und wir setzen dein Leben darüber frei. Und ich weiß, dass heute Leute hier sind, die das betrifft, Herr. Und wir sprechen da Leben rein, in dem Namen Jesus, die Kraft des Heiligen Geistes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich erkläre Gerechtigkeit über diesen Menschen. Gerechtigkeit ist da und sie setzt frei, in Jesu Namen. Das ist mir erstmal wichtig. Dann wollte ich euch ein bisschen mitteilen, bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich machen wollte. Es ist wirklich super, Jesus anzubeten. Wirklich. Aber es ist auch so, dass wir berufen sind, Land einzunehmen. Und der Punkt ist, mit der Anbetung kommen wir alle recht gut zurecht. Die einen noch besser als die anderen. Aber mit dem Land einnehmen, nach vorne gehen, das Reich Gottes ausbreiten, das ist der Bereich, wo wir meistens über unseren eigenen Schatten springen müssen. Und deswegen ist es so einfach, sich auf den Bereich zurückzuziehen, wo man sich wohlfühlt. Wisst ihr, eine Stelle, die mir an diesem Ding immer, nicht immer wieder, aber in der letzten Zeit auch viel mehr sagt und durch den Sinn geht, ist die Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi unterwegs ist. Kann man lesen, ich glaube, das ist Markus 8, müsst ihr mal gucken. Und in Matthäus, das sind Parallelstellen. In Matthäus ist die Geschichte die, dass Jesus Petrus fragt, was sagen die Leute, wer ich bin, und was sagst du, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias. Und dann sagt Jesus, das hat dir Gott offenbart, und dann kommt dieser Vers, wo es dann heißt, und ich sag dir, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und Markus 8, glaube ich, ist das, das ist die Parallelstelle dazu, da steht ein Teil des Textes nicht, aber dafür steht in Markus 8 der genaue Ablauf der Ereignisse, nämlich dass nachdem diese Sache passiert ist, ein paar Tage später, Jesus sich auf den Berg zurückzieht mit zwei von seinen Jüngern und dann plötzlich nicht weißer Riese, die Waschkraft macht ihn so ergiebig, sondern irgendwas passiert, weil er transformiert wird und so strahlt, dass nichts auf der Erde vergleichbar ist. Und dann kommen Elia und Mose, also zwei Menschen, die nicht mehr körperlich existieren, kommen und manifestieren sich in seiner Gegenwart und die halten Rat miteinander über das, wie es weitergehen soll. Also das Ereignis ist in der Reihenfolge, sie sind in Caesarea Philippi unterwegs, Jesus sagt, die Gemeinde wird, also die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Dann geht er auf den Berg und wird umgestaltet. Also ein sanfter Einstieg ist, dass, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Pforten, man könnte auch sagen Türen, ne? Türen sind normalerweise nicht die Dinge, die man mit auf die Straße nimmt, um andere umzuhauen. Also Türen nimmst du nicht mit und sagst dann, oh, ich gebe dir gleich einen über den Schädel mit meiner Tür. Machst du nicht. Tür ist was, was du zu Hause abschließt und wenn sie gut hält, kommt keiner rein. Die Pforten der Hölle sind keine Angriffswaffen. Das sind die letzten Maßnahmen der Verteidigung, die Pforten des Hades. Und wenn das, was mit dem Todesreich zu tun hat, was ich glaube, dann bedeutet das, dass der Feind keine Macht hat, die Menschen, die jetzt noch lebendig tot rumlaufen, in seinem Reich und seinem Einfluss zu behalten, wenn die Gemeinde wirklich in das eintritt, wozu sie berufen ist. Darf ich das nochmal wiederholen? Der Tod kann seine Türen nicht mehr zuhalten, wenn die Gemeinde anfängt, wirklich in dem zu laufen, wo Gott sie gesetzt hat. Und die Mächte der Finsternis müssen die Leute, die jetzt lebendig im Tod sind, loslassen. Aber diese Geschichte ist noch viel besser. Und das erzähle ich euch jetzt einfach, auch wenn es die Hälfte meiner Predigtzeit wegnimmt, weil es einfach so scharf ist. Caesarea Philippi hieß im Alten Testament Baschan. Und der Berg, der da in der Nähe war, hieß Hermon. Im Neuen Testament wird nicht davon gesprochen, auf welchem Berg Jesus gegangen ist, wo er umgestaltet wird. Aber viele Leute gehen davon aus, dass er auf den Tabor gegangen ist. Muss aber nicht sein. Der Hermon war näher dran. Baschan, kennen vielleicht einige den Namen schon mal gehört, oder? Og von Baschan. Ja? Dieser Oggi-Boy, wenn man 5. Mose, ich glaube 2. und 3. Kapitel liest, ist die Angriffsordnung, die Gott den Israeliten gibt, dass sie erst gegen Sihon vorgehen sollen. Also erst sagt Gott ihm, geh da nicht hin, aber dann kommt Sihon in E3, da gibt Gas und danach macht er Og platt. Und was im Alten Testament noch steht, ist, dass Og ein Riesenbett hatte. Kennt ihr die Geschichte mit dem Mann mit dem Riesenbett? Also ich weiß gar nicht, wie groß das ist, aber es ist jedenfalls so groß, dass du da mit einer ganzen Familie drin übernachten kannst und immer noch Platz hast. Ja, kennt ihr diese Stelle? Kennt ihr nicht? Guck mal, dann gucken wir doch mal. Das kann man doch finden. Das kann man finden, auf jeden Fall. Ich mache lieber das andere. So. Ich glaube, das 5. Mose 2 oder 3, das finde ich. Ich finde das bestimmt. Ihr könnt mir die Daumen drücken. Ja. Da ist die ganze Geschichte, wie sie angreifen sollen. Da steht auch sehr viel drin. Da ist 5. Mose 2, da gehen sie am Ende gegen Sihon. Und 3 ist, wir wandten uns und zogen den Weg nach Baschan hinauf und Og, der König von Baschan, zog zum Kampf aus uns entgegen nach E3, er und all sein Volk. Und der Herr sprach zu mir, fürchte ihn nicht, denn in deine Hand habe ich ihn und all sein Volk und sein Land gegeben und tu mit ihm, wie du willst, mit Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der in Heschbon wohnte. Und der Herr, unser Gott, gab auch Og, den König von Baschan und all sein Volk in unser Land und wir schlugen ihn, bis ihm keiner übrig blieb, der entkam. Und alle seine Städte nahmen wir in jener Zeit ein. Es gab keine Stadt, die wir nicht nahmen. 60 Städte, den ganzen Landstrich Argob, das Königreich des Og in Baschan. All diese Städte waren befestigt mit hohen Mauern, Toren und Riegeln, abgesehen von den sehr vielen offenen Landstädten. Und wir vollstreckten den Bann an ihm, wie wir es bei Sion, dem König von Heschbon, getan hatten. Mal sehen. Dann im Vers 10 oder 11, denn nur Og, der König von Baschan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein Bett aus Eisen, ist es nicht in Rabba, der Hauptstadt der Söhne Ammon. Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach der Elle ein Mannes. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es sehr groß ist. Bitte? 2 Meter breit und wie hoch? 4 und wie lang? Okay, also 4,5 lang ist schon viel, oder? Und ihr habt gesehen, dass da auch steht, dass Og einer der letzten Riesen war. Ne? Habt ihr auch gehört. Ich sag das jetzt, ich weiß, es ist crazy, was ich sage, aber es ist egal. Wenn man durch die Bibel geht und sich anguckt, was das bedeutet, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass einer dieser Riesen, dass das bedeutet, dass er einer der Nachfahren war von denen, wo die Göttersöhne gekommen sind und mit den Frauen Kindern gezeugt hatten. Und daraus sind die Riesen hervorgegangen und er war einer der Nachfahren davon. Das wäre jetzt zu tief, die ganzen Fragen zu beantworten. Ja, was war mit der Sintflut und so weiter? Das können wir jetzt nicht machen. Wenn er das wollt, dann kommt er noch in die Bibelschule. Das funktioniert. Da werden wir diese Themen behandeln. Aber der Punkt ist, dass dieser Ock erstens, also ihr müsst wissen, dass in Babylon die Leute sehr guten Wert drauf gelegt haben auf ihr Wissen, auf ihre Weisheit und gesagt haben, unsere Weisheit haben wir von den Göttern. Und das waren genau diese Jungs. Und Ock, der dort war, war mit Sicherheit jemand, der jede Menge von den Informationen getragen hat, die aus dieser unsichtbaren Welt kamen. Und der hat dort dieses Bett gebaut. Dieses Bett ist deswegen interessant, nicht weil er so groß war, sondern weil das Bett ein Abbild ist von einem Kultbett, das an einer anderen Stelle bereits existierte. Und zwar da, wo wahrscheinlich der Turm von Babel gestanden hat. Das heißt, es war ein Kultbett, das dort innerhalb dieses Kulttempels von Babel, der dieser Turm war, bereitgestellt wurde, damit dort verschiedene Mächte des Unsichtbaren miteinander erotischen Verkehr haben konnten und somit das Land gesegnet wurde. Und die gleiche Kultstätte hat Og in seinem Bereich nachgebildet, in Bashan. Das heißt, Bashan war schon von der Zeit her ein Ort von finsterster Anbetung. Und im Neuen Testament, als Jesus dorthin geht, da heißt es, Jesus ging mit seinen Jüngern durch Caesarea Philippi und das ist die gleiche Region. In der Zeit von Jesus war die gleiche Ecke bekannt für finsterste Anbetung. Da war Pan-Anbetung und es gibt dort, ich weiß die Anzahl nicht, aber eine erstaunliche Anzahl an Götzentempeln, die ausgegraben worden ist. Das heißt, und diese Region war bekannt als die Pforten des Hades. Für mich bedeutet das, dass Jesus nicht einfach mal gesagt hat, wisst ihr, ihr seid stärker als die Finsternis, sondern eigentlich bedeutet das, dass Jesus mitten in die Zentrale der Machtreihen ist und Folgendes sagt. Zu seinen Jüngern sagt er, was er sagt und in die unsichtbare Welt spricht er, ich erkläre euch heute den Krieg. Und ich sage euch, ihr werdet den verlieren und ich werde weg sein. Meine Gemeinde wird weitermachen und meine Gemeinde wird siegreich sein. Das ist da passiert. Und jetzt muss man verstehen, dass die Bibel sagt, dass der Sieg Jesu darin bestand, dass die Mächte ihn gekreuzigt haben, also dass er gestorben ist. Und wenn du die Bibel liest, Matthäus als aber auch vor allem Markus, und dann stellst du fest, dass danach Jesus anfängt zu sagen, ich muss aber sterben. Also ich werde sterben. Fängt er danach an, seinen Jüngern zu erklären, nach genau dieser Begebenheit. Also glaube ich, hat jemand die Matrix gesehen? Das ist einer meiner Lieblingsfilme, der ersten Teil. Wisst ihr, was ich glaube, was Jesus gemacht hat? Er ist da hingegangen und hat gesagt, ich erkläre euch den Krieg, ihr werdet den verlieren und jetzt kommt. Und haben sie angebissen und haben gesagt, den bringen wir um. Und ihre Niederlage damit besiegelt. Aber das Ding geht noch ein bisschen weiter. Das möchte ich euch einfach nur sagen, damit wir wissen, dass es auch sowas gibt wie Landeinnahme. Ja? Die nächste Begebenheit, wenn man mal annehmen würde, dass er nicht auf den Tabor gegangen ist, sondern auf den Hermon, was nicht unwahrscheinlich ist, dann geht er auf den Berg, wo er sich mit Mose und Elia trifft, der Berg war, auf den die Söhne Gottes in 1. Mose 6, kann man nachlesen, Verse 2, wo die Söhne Gottes runterkamen, um sich von dort aus die Frauen zu suchen. Das heißt, er kehrt alles um. Er hat alles umgekehrt. Wo eine Invasion von Kräften war, geistlicher Natur, die nicht Gottes Reich wollten, macht er ein Treffen, eine Versammlung mit dem himmlischen Rat und er bespricht dort, wo es lang geht. Vorher erklärter Krieg, dort trifft er sich inmitten diesem ganzen, ich freue mich darüber. Ich finde das sehr super. Ich bin sehr dankbar, dass Jesus geht hin und sagt, jetzt geht's los! Und es ging los. Und ich glaube, wir müssen das in unser Herz reinkriegen, dass das ein Teil unserer DNA ist. Es ist ein Teil dessen, wer wir sind. Jesus ist nicht nur sanft, er ist nicht nur lieb, sondern er ist auch der brüllende Löwe von Juda. Und er lebt in uns. Und wir haben eine Power in uns, mit der wir Reich Finsternis fallen lassen können. Wir sind fähig dazu. Aber was in uns muss aufstehen. Das reicht nicht, wenn wir da sagen, ach Herr Jesus, du bist der Sieger. Das reicht nicht aus. Wir brauchen unsere innere Beteiligung. Wir brauchen diese Kraft, die dahinter steckt. Und da möchte ich euch heute wirklich ermutigen, dass das ein Teil dessen ist, wer wir in Christus sind. Jetzt kann ich was zu meiner Predigt sagen. Vielleicht. Also, es passt eigentlich schon zusammen, aber weil es mir echt, also es ist mir schon ein Anliegen. Wisst ihr, ich meine, diese ganze Geschichte, die ich erzählt habe, die ist noch so viel größer. Ich hätte echt nicht gewusst, wie viel die Bibel über diese Welt sagt. Sie sagt so viel darüber. Das ist echt krass. Und eine Sache, die ich daraus mitgenommen habe, ist, dass wir mehr Zugang zum Thron oder nicht zum Thron allein, sondern zu diesem Ratschluss Gottes haben, als wir bis jetzt angenommen haben. Das, was wir in der Schrift sehen von den Propheten, die immer wieder in der Gegenwart verschiedenster Wesen stehen und irgendwelche Informationen empfangen, das ist nicht nur für einzelne Personen. Wir sind eigentlich dazu berufen. Dazu ist der Mensch gemacht worden. Wir sind in den Garten Eden gesetzt worden ganz am Anfang. Der Garten Eden war der Ort, wo der Rat sich getroffen hat, wo die Familie Gottes zusammengekommen ist. Das war unser Zuhause. Und dann haben wir den Auftrag gehabt, die ganze Erde zu so einem Ding zu machen. Und das war unser Auftrag. Und wir sind geistliche Wesen. Wir sind nicht nur Seele, wir sind nicht nur Leib, wir sind auch geistliche Wesen. Das ist Teil unserer DNA. Wir sind das. Wir müssten irgendwie neu inspiriert werden und auch einen Hunger danach kriegen, mehr in diese geistlichen Erfahrungen einzutauchen und dann mit der Autorität zu operieren, die Jesus uns eigentlich gegeben hat, damit wir hier da beitragen können, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und Menschen rauskommen aus der Macht der Finsternis. Okay? Also ich habe heute, für heute, Herr Jesus, bitte hilf uns, 2. Samuel 11, Verse 1 bis 5. Da steht, es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Ansehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Also ich möchte heute nicht über diese große Verfehlung sprechen, die David, also wobei auch das ein Thema wäre, was super interessant ist. David heißt auch danach noch, Jesus heißt auch noch danach der Sohn Davids, obwohl diese ganze Geschichte geschehen ist. David hatte eine Beziehung zu Gott, die irgendwie selbst das überstanden hat. Das ist ein Hammer. Aber das ist nicht das Thema. Und ich finde es auch interessant, ist auch nicht das Thema, aber ich finde es auch interessant, dass es in Jerusalem offensichtlich üblich war, dass Frauen abends auf dem Dach nackt gebadet haben. Oder auch nicht. Ich habe mir überlegt, wie wird das bei uns? Das wäre, wenn du dich ins Wohnzimmer stellst, Badewanne reinstellst, Vorhang aufmachst und machst Licht an. Schon krass. Aber okay, das ist halt so gelaufen. Ein Punkt ist sicher auch, dass sie sehr schön war, ja. Und ich sag mal, in diesem Bereich, also wo es um intergeschlechtliche Kommunikation geht, Entschuldigung, also wo es um das Verhältnis zwischen Mann und Frau geht, Gott hat eigentlich an uns alle sehr schön gemacht, jeden auf seine Art. Aber es ist nicht dazu da, dass wir einander, also Lust nacheinander kriegen. Wir haben unseren Rahmen, in dem wir gesetzt sind. Und es wäre irgendwie cool, wenn man lernen kann zu genießen, was Gott geschaffen hat, ohne auf dieses Ding abzugleiten, oder? Ist auch da drin. Aber auch das ist nicht das, was mich beschäftigt, sondern was mich eigentlich beschäftigt oder ja, was für heute irgendwie nochmal ein Punkt ist, ist, dass es heißt, es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen und dann am Ende, David aber blieb in Jerusalem. Und der Punkt, also der Punkt, der eigentlich der Predigt am Ende folgen müsste und der jetzt kommt, ist, David war nicht da, wo Gott ihn haben wollte und deswegen sind Sachen passiert, die nicht hätten passieren müssen. Ja, also David war nicht, ich meine, das ist ein Nebensatz, ne? Die Könige ziehen ins Feld aus, aber David blieb zu Hause, aber das ist kein Nebensatz, das ist ein Hauptsatz. Der wird erklärt, warum David überhaupt in der Situation war, in die er dann gekommen ist. Eigentlich hätte David draußen sein sollen und Land einnehmen. Habe ich gerade was von gesagt, ne? Von Land einnehmen. Aber war er nicht. Er war in Jerusalem. Ich meine, also es ist ja sehr abstrakt zu sagen, Gott hat für uns Situationen, wo wir einfach Land einnehmen sollen. Das ist ein abstraktes Ding. Bei David war das einfacher, die sind dann losgezogen mit der Keule und mit irgendwelchen Sachen und haben sich mit den Philistern oder sonst wem gefetzt. Er wusste, wo er hin musste, er wusste, wo die Frontlinie war. Für uns ist die Frage, wenn eines der Dinge ist, die Gott von uns möchte, dass wir Land einnehmen, dann ist die erste Frage ist, wo ist das Land? Und welche Zeiten hat er mir gegeben, bei denen ich aktiv sein soll, oder? Aber grundsätzlich erstmal dazu, Gott hat kein Problem damit, wenn wir nicht die ganze Zeit kämpfen. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Also zum einen haben wir, da geht's ja bei manchen so der Gedanke, ja, aber ich muss 8 Stunden am Tag arbeiten. Ja, das gehört irgendwie mit dazu. Aber wer weiß, vielleicht ist das schon der erste Teil, wo du eigentlich gesetzt bist, Land einzunehmen. Vielleicht ist da schon, und nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Aber dafür braucht es einen Perspektivwechsel. Im Hebräischen ist Arbeit auch Lobpreis. Und unsere Arbeit kann Lobpreis sein, indem wir Licht und Salz sind. Und indem wir anfangen, auf die Gelegenheiten zu schauen, die uns der Heilige Geist gibt, um das Evangelium weiterzugeben, sodass wir Land einnehmen können und Menschen mit dem in Berührung bringen können, was Gott für sie hat. Und dann gibt's dieses ganze Ding, also das was eine Sache, die ich auf jeden Fall irgendwie mal aussprechen wollte, dann sind wir fertig mit unserer Arbeit und dann brauchen wir auch erstmal ein bisschen Pause. Kennt ihr das? Jetzt muss ich erstmal ein bisschen, ich brauche erstmal ein bisschen Entspannung. Mach mal den Fernseher an. Ich meine, das Fernseher war noch meine Generation. Jetzt brauche ich erst ein bisschen Entspannung. Mal gucken, was sagt denn Facebook so. Aber die Realität ist, dass diese Dinge an keiner Stelle Entspannung bringen. Also es ist leider wahr, dass die emotionalen Kurven, die man durchlebt, wenn man sich mit diesen Medien auseinandersetzt, in so einer großen, schnellen Amplitude hoch und runter gehen, wie in einem normalen Leben überhaupt nicht möglich. Ja? Und aber trotzdem beschäftigen wir uns mit den Sachen und wir füllen unser Inneres damit. Also ihr nicht. Aber manchmal stelle ich fest, dass ich da immer noch zu viel von mache. Und das ist nicht Entspannung. Ist es nicht. Wenn wir uns entspannen wollen, und ich glaube, Gott will Entspannung für uns, dann habe ich ein paar Tipps. Und ich dachte, ich gebe die mal weiter. Ein warmes Bad ist wirklich entspannend. Ob du Musik dazu anmachst oder nicht, bleibt dir überlassen. Am besten kein White Metal. Ob mit Kerzen oder nicht, bleibt dir überlassen. Sage ich jetzt, wir sollen alle nur noch warme Bäder nehmen? Nee, sage ich nicht. Was noch? Ein interessantes Buch lesen ist cool. Irgendwie wieder zu lernen, mit seinem Kopf, auch wenn es in der Freizeit ist, mal kontinuierlich am Ding dran zu bleiben und nicht eine Sequenz von 15 Sekunden aller YouTube-Shorts irgendwie zu erleben. Ja, ist wirklich, das beruhigt ungemein, das entspannt. Spazieren gehen ist gut, Fahrradfahren ist auch gut. Und was ich auch wirklich gut finde, ist in sinnvolle Beziehungen investieren. Kann, muss nicht, könnte auch manchmal kritisch sein, aber manchmal ist es auch super entspannend und wirklich hilfreich und sehr gut für die Seele. Und ich sage nicht, dass Gott was dagegen hat, dass wir Social Media benutzen. Aber denn das ist ja, was Paulus gesagt hat, alles ist mir erlaubt, Facebook, Instagram, Twitter oder X, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Wobei ich sagen würde, X ist noch am nützlichsten. Ne? Ich sage jetzt nichts über Elon Musk. Okay, aber er sagt, alles ist mir nützlich, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich durch nichts beherrschen lassen. Und hier ist ein Punkt. Wenn du also zum Beispiel das Telefon mitnimmst auf die Toilette, ne, und einfach nur die vergeudete Zeit benutzen willst, um dann wenigstens mal auf Social Media nachzugucken. Und du stellst fest, dass du mit dem Abspülen bedeutend länger brauchst, als du es normalerweise tun würdest, wenn du dein Telefon nicht dabei hättest, dann beherrscht dich da was. Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, ne? Ich glaube, dass das wichtige Bestandteile sind, weil bei der Frage darum, ob wir in den Kampf ziehen, geht es eigentlich, also bei der Frage darum, ob wir Land einnehmen, geht es eigentlich um eine innere Ausrichtung des Herzens. Und unser Herz sollte eigentlich so ausgerichtet sein, dass wir, wisst ihr, also ich komme, vielleicht soll ich das jetzt schon sagen, keine Ahnung, ich sag's mal vorweg so. Also natürlich geht's nicht um Leistung, okay? Aber da müssten wir auch inzwischen hier in der Gemeinde so viel drüber gehört haben, dass wir darüber hinweg sind. Also dass wir nicht leisten, um geliebt zu werden und angenommen und richtig zu sein, sondern wir leisten, weil wir lieben und weil wir Jesus kennen. Aber es gibt sowas wie eine innere Haltung, die sagt, ich liebe Jesus und der ist die erste Priorität meines Lebens. Und ich kann nicht umhin zu sagen, dass eben dieser Einfluss von manchen Medien, anderen Dingen tatsächlich die Leidenschaft, die ich für unseren Herrn Jesus empfinden kann, die kann das beeinträchtigen, die kann dadurch gemindert werden, die kann dadurch auch einfach gedämpft sein. Und deswegen ist es gut, wenn man diese Sachen irgendwie wirklich bewusst tut, wenn man Sachen zur Seite legt, wenn man merkt, dass das der Fall ist, dass man sich selber gegenüber ehrlich ist. Weil es geht darum, dass wir diese Haltung bewahren. Diese Haltung, die sagt, ich möchte sehen, dass Menschen errettet werden. Ich möchte sehen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Ich will sehen, dass Frucht in meinem Leben entsteht. Und jetzt ist auch das Stichwort. Im Neuen Testament würde ich sagen, wird das Ganze nochmal anders ausgedrückt. Und ich finde, dass Johannes 15 dafür wirklich ein guter Punkt ist. Das lese ich euch vor, obwohl das alle kennen. Da steht, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also man muss doch offensichtlich zugeben, dass es Gott wichtig ist, dass wir Frucht bringen, oder? Oder sagen wir mal so, zumindest wird er durch verherrlicht. Oder? Und jetzt kann man sich natürlich darüber austauschen, was ist das Fruchtbringen? Weil es gibt in der Bibel, wie sieht denn die Frucht aus? Ja? Da gibt es viele, viele Verse in der Bibel. Ich habe ein paar Beispiele. Es gibt Frucht zur Heiligung, Römer. Es gibt Frucht des großzügigen Gebens. Kann man auch im Römer 15 nachlesen im Kontext. Dann gibt es die Frucht des Geistes. Galater 5 kennt ihr auch alle. Frucht aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Es gibt die Frucht der Rechtschaffenheit. Frucht, die durch das Evangelium hervorgebracht wird, das Kolosser. Und Frucht in jedem guten Werk und Frucht unserer Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist auch so ein bisschen Frucht, die durch das Evangelium hervorgerufen wird. Wenn wir seinen Namen bekennen, wird Frucht entstehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, Frucht zu bringen. Aber ein bisschen später sagt Jesus, ihr habt nicht mich erwählt, auch Johannes 15, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich meine, es ist nicht, wir wissen, dass Jesus uns nicht dazu bestimmt hat, um Frucht zu bringen, ohne Beziehung zu ihm zu haben. Das sagt er im Johannes 15 vorher sehr deutlich. Ja, er sagt sehr deutlich, ihr müsst in mir bleiben. Wenn ihr nicht in mir bleibt, seid ihr gar nicht dazu in der Lage, Frucht zu bringen. Aber er sagt auch, ich habe euch erwählt und euch dazu gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist meine Absicht mit euch. Ich will das. Ich will, dass ihr Frucht in eurem Leben bringt. Und wenn das nicht passiert, dann erfüllt ihr nicht die Absicht meines Lebens in eurem Leben. Muss man einfach akzeptieren, oder? Also er sagt, ich will, dass ihr hingeht, beziehungsweise ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet, er in meinem Namen er euch gebe. Also das heißt, er möchte, dass wir hingehen und Frucht bringen. Und ich glaube, dass ein Teil mindestens, aber auch ein sehr gewichtiger Teil von Frucht eben genau darin besteht, seinen Namen zu bekennen und das Evangelium weiterzutragen. Es ist schön, wenn wir Frucht des Geistes haben und das gehört zu unserem Leben dazu, das normale Wachstum. Aber es ist wichtig, dass wir bereit sind zu helfen, dass das Evangelium sich ausbreitet. In unserem Land, in unserer Nation auf dieser Welt wird sich nicht viel verändern, wenn das Reich Gottes sich nicht ausbreitet. Wie breitet es sich dann vor allem aus? Vor allem dadurch, dass Menschen in ihrem Herzen die Herrschaft des Reiches Gottes annehmen, oder? Und das ist unser Auftrag, das ist ein Teil von dem. Und dazu müssen wir keine Straßenevangelisation machen. Was wir brauchen, ist ein Herz, das sagt, Vater, ich möchte da sein, wo du mich haben willst und ich möchte dort im Kampf stehen, wo du mich positioniert hast. Ich will mich nicht damit beschäftigen, dass ich den ganzen Tag ein, Tag aus mich mit Facebook vollballere. Ich weiß, dass ich mich entspannen darf, aber ich möchte wissen, welche Menschen du mir gibst in meinem Leben, die für dein Evangelium bereit sind. Ich möchte wissen, an welcher Stelle ich Hades plündern kann und rausnehmen kann von den Menschen, die dort jetzt noch unter der Herrschaft des Todes sind. Und bitte gib mir eine Strategie, zeig mir, wie das geht. Und Herr, lehr mich zu beten für die Leute, richtig zu beten. Ich weiß nicht, ich habe diese Geschichten bestimmt schon erzählt hier im Haus und ich erzähle die aber trotzdem gerne nochmal. Ich muss sagen, ich bin selber an dieser Stelle nochmal, möchte mich selber auch noch, ich predige eigentlich zu mir selber, ja. Aber ich habe diese Dinge erlebt, dass ich für Leute gebetet habe. Also ich erzähle nur eine Sache, da habe ich für eine Frau aus Rheinberg, da habe ich in Stuttgart gelebt, für eine Frau aus Rheinberg, von der ich nicht mal wusste, ob die noch lebte oder eventuell schon sich eine Überdosis gesetzt hatte, habe ich gebetet und ich habe nicht gesagt, Herr, rette sie, sondern ich habe jeden Tag ungefähr 20 Minuten Zeit mir genommen und habe, ich setze sie frei in dem Namen Jesus. Ich sage, sie doch rauskommen aus diesem ganzen Drogenkram. Herr, und ich bete, dass ihr Geist sich öffnet. Heiliger Geist, komm auf sie, setz sie frei. Vater, wir brechen die Mächte der Finsternis, wir brechen die Macht der Sucht darüber in Jesu Namen. Und ich habe weiter in Sprachen gebetet und zwar nicht leise, sondern laut in meinem Zimmer, in Stuttgart, in Pliningen, so ein kleines Dachzimmer. Ich bin froh, dass meine Nachbarn nichts gesagt haben. Ich habe laut gebetet und zwar jeden Tag, 20 Minuten. Nach 20 Minuten war das Gefühl, so bin ich heute, für heute bin ich durch. Und nach ungefähr einem Monat war das Gefühl, ich habe das erledigt, ich brauche nicht mehr. Und dann bin ich nach Rheinberg gefahren, kurz drauf, und habe gesagt, jetzt suche ich sie. Ich habe mir eine Bibel mitgenommen und gesagt, such sie. Und ich habe sie gefunden. Ich habe gesagt, du, ich habe dir eine Bibel mitgebracht. Möchtest du nicht Jesus in dein Leben aufnehmen? Ich dachte, ja. Mehr war das nicht. Ja, aber es war jetzt ein Zufall. Nee, war es nicht. Also es war kein Zufall. Folgendes ist passiert. Ich bin wieder nach Stuttgart gefahren und hab gedacht, ich habe für die nächste Person angefangen zu beten. Ein Typ, der hier in Rheinberg, da gab es damals das Haus Barken, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, das war ein Laden, da wurde gedealt und Disco und so. Und der Typ, den ich kannte da, der hat sich hin und wieder dort in dem Laden mit der Polizei angelegt und sich geprügelt mit denen. So einer war das. Aber nicht so jemand, der viel unterwegs ist, sondern der war ein Lokaler. Der lebte da und der wird da auch nie weggehen. Aber den habe ich auf dem Herzen. Hab wieder ungefähr einen Monat gebetet und irgendwann war es durch. Und als es durch war, hat man einen Straßeneinsatz in Stuttgart und wer steht vor mir? Genau er. Und ich denke mir, hä? Also, versteht ihr? Ist das ein Zufall? Nee, das ist kein Zufall. Da hat Gott was gemacht. Und ich habe ihn mitgenommen zum Gottesdienst und er hat sich in den Gottesdienst gesetzt. Der hat sich nicht bekehrt. Der hat einfach nur die ganze Zeit da gesessen und geheult. Ich habe keine Ahnung. Also ein Typ, der sich mit der Polizei prügelt, ja, sitzt die ganze Zeit im Gottesdienst von Anfang bis Ende, heult die ganze Zeit. Weißt du, mit so einem großen Lederschlapphut und seiner Rockerweste und so. Das war herrlich. Aber der Punkt ist, Gott hat uns Autorität gegeben, aber wir müssen uns entscheiden aus der Komfortzone, die wir kennen, dieses, oh Herr Jesus, also ich überzeichne es ein bisschen, ja, aber ich möchte uns auch provozieren und ich finde, wir sollten uns auch ungemütlich fühlen dabei. Also aus dem müssen wir raus, wo wir sagen, oh Herr, das ist so schön, du bist so schön. Ja, Jesus ist schön, aber auch ein schöner Löwe. Und zwar ein ganz schöner. Und er hat Power. Und ihm liegt daran, dass Menschen gerettet werden. Und das ist ein Teil unseres Auftrages. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich mit den Menschen reden soll. Na, dann red einfach nicht. Ja, bete erstmal. Bete und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, für wen du beten sollst. Nimm dir die Person aufs Herz. Fang an, die aufs Korn zu nehmen. Und wenn du sie dann triffst, dann frag sie einfach, willst du dich bekehren? Und er sagt dann garantiert, ja. Weil der Kampf wird woanders gekämpft. Das sind nämlich die Pforten des Hades, die nicht mehr behalten können. Wir haben damals in Stuttgart, waren wir bei einer Predigt von Jerry Savile. Jerry Savile ist ein Typ, der ist in den USA, hat er zu der Zeit vor Tausenden von Leuten gesprochen. In Deutschland kannte ihn keiner. Da war eine Konferenz, waren 50 Leute. War ein Glück, da konnten wir alles von ihm hören. Und der hat uns so heiß gemacht, dass wir an dem Abend haben wir gesagt, naja, jetzt können wir doch unmöglich ins Bett gehen. Jetzt müssen wir auf die Straße gehen. Sind auf die Straße gegangen, zu zweit, haben eine Gruppe von 6 Jugendlichen getroffen, haben mit denen über den Glauben gesprochen. Und das war so eine Diskussion, dass wir dann irgendwann gesagt haben, pass mal auf, es geht so nicht, ihr setzt euch jetzt auf die Parkbank da und wir predigen euch. Und dann hat einer gepredigt und die haben da sitzen zugehört. Und danach haben wir gesagt, so jetzt ist jemand krank, können wir für einen Kranken beten. Und da war einer, der sagt, ja, ich habe meinen Zeh gebrochen und so. Dann haben wir für den gebetet. Und dann sagt er, boah, so, und ich hätte mich auch verkohlen können, aber er meinte, boah. Und dann war einer dabei, der gesagt hat, ey, könnt ihr für mich auch beten? Ich bin Bettnässer. Und da ist wirklich was passiert. Die haben sich echt, also da ist was, ja, ich meine, wer mit 15 Jahren, wer sagte, dass er ein Bettnässer ist? Macht doch keiner. Es sei denn, dass er plötzlich eine Hoffnung hat. Und solche Sachen haben wir immer wieder erlebt. Aber der Punkt ist, man muss aus seiner Komfortzone rausgehen. Und ich will nicht sagen, ihr müsst jetzt alle auf die Straße gehen und mit 6 Halbwüchsigen sprechen. Was ich meine ist, wir müssen aus unserer Komfortzone rausgehen. Jesus sagt, wir sollen in ihm bleiben. Und ich glaube, dass hier eine Darstellung ist, die uns eigentlich sagt, wir sollen ihn erleben, wir sollen seine Liebe erleben. Wir sollen angezündet sein von seiner Liebe. Aber dann gibt es auch sowas wie, wenn du angezündet bist von seiner Liebe, hast du auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das Feuer brennt, indem du wieder hingehst und wieder hingehst und wieder hingehst. Aber dann gibt es noch sowas wie, du hast die Verantwortung, Frucht zu bringen. Und wisst ihr was? Ihn zu lieben und leidenschaftlich für ihn zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass man automatisch Frucht bringt. Das bedeutet es einfach nicht. Es braucht eine Entscheidung dazu. Man muss sich einbringen, man muss sagen, ja, ich will das. Ich empfinde, dass hier einiges sich wieder bewegt hat. Ich bin sehr dankbar darüber. Und ich habe euch wirklich auf dem Herzen. Ich liebe diese Gemeinde schon alleine deswegen, weil man hier ein bisschen bekloppt sein kann. Das ist richtig gut. Also ich kann einfach normal sein, wisst ihr, so wie ich eben bin. Und das ist herrlich. Es ist erfrischend, wenn man nicht so viele Religiosität um sich herum hat, die einen einengt und so. Aber eins können wir. Wir können ein bisschen mehr aus unserer Komfortzone raus. Das können wir alle. Und dafür bin ich heute hier, euch das zu sagen. Und das sage ich mir auch selber. Also ich bin da nicht. Hin und wieder schaffe ich es, aber es muss noch mehr werden für mich. Ich will, dass mehr wird. Ich möchte mehr in dieses Evangelium weitergeben. Und ich habe erlebt, dass das irgendwie gar nicht so schwer ist. Aber ich glaube, der wichtigere Punkt ist eigentlich fast noch mit dem Gebet. Und ich glaube, es ist fast noch wichtiger, dass wir uns bereit erklären, aus dem auszutreten, was wir haben, und mal was Neues auszuprobieren. Lass uns doch mal laut in Sprachen beten. Lass uns doch mal laut da hineinsteigen und auch mehr als laut. Und dann erleben, wie der Heilige Geist uns inspiriert in dieser Zeit, wo wir wissen und glauben, dass der Heilige Geist uns unterstützt. Wenn ich jetzt für Tante Luise bete und ich bete intensiv in Sprachen für Tante Luise, und dann kommt der Heilige Geist und sagt, jetzt betest du in Deutsch das und das und das aus. Lass uns das doch tun. Lass uns doch da reintreten. Und das kann man alleine zu Hause anfangen. Da braucht man sich nicht zu schämen. Da ist man der Einzige, der sich hört, wenn man laut betet. Die anderen kriegen es dann gar nicht mit. Und wenn du Nachbarn hast, von denen du Bedenken hast, dann setzt du dir selber Kopfhörer auf, dann stellst du dir vor, die hören dich nicht. Ja? Das war alles. Das war alles für heute. Wenn du dich herausfordern lassen willst, dann stellst du dich bitte hin, dann bete ich, möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für Duisburg, ich danke dir für die Christusgemeinde Duisburg, Herr. Ich danke dir für diesen Ort. Und ich danke dir, dass auch, also dass, ich meine, ich bin wirklich dankbar für diese Art von Anbetung, die hier ist, und für dieses Eintauchen in deine Gegenwart. Aber ich danke dir, dass auch die Stimme vom Löwen wieder mehr gehört wird hier. Dass wir einfach mitkriegen, dass du kraftvoll bist, niemals gegen Menschen gerichtet, aber dennoch extrem kraftvoll, und der Überwinder bist und uns den Sieg geschenkt hast, was nicht bedeutet, dass wir einfach nur da reinschlappen, sondern wirklich mit einer Bestimmung das Land einnehmen, das du vor uns gelegt hast, ja, sodass nicht nur Nationen, aber auch vor allem zuerst die Stadt Duisburg erleben kann, wie sie in Jüngerschaft hineingeführt wird. Danke, Herr. Und Herr, ich segne jeden Einzelnen, der aufgestanden ist, mit Einsicht und Erkenntnis für das, was du für ihn bereitet hast, die Aufgaben, die du ihm gegeben hast. Und ich bete, Vater, dass jeder, der sich entscheidet, Schritte zu tun, auch nicht nur das tut, sondern auch bereit ist, in dieser Gemeinde davon zu berichten, was geschehen ist und wie sich Sachen verändert haben. Weil das Wort des Zeugnisses, das ist der Geist der Prophetie, so dass du es wieder tun kannst. So dass auch dort eine gegenseitige Befruchtung entsteht, Herr. Und das setze ich frei jetzt in dem Namen Jesus. Ich setze frei, dass da eine Spirale oder, wie soll man sagen, eine Sache entsteht, die sich beständig fortpflanzt und weitergeht, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch nochmal kurz hinsetzen. Ich habe noch einen Gedanken, den habe ich vergessen. Also ganz kurz. Heute Morgen habe ich Apostelgeschichte 8 gelesen, das ist die Geschichte von Philippus, wie er erst in Samaria ist und dann sagt der Heilige Geist, geh ne, an die Straße, die Öde heißt. Und ich habe mir so gedacht, das ist vielleicht für den einen oder anderen wichtig. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, er will, dass die Frucht bleibt. Ja? Und das heißt, da würde ich sagen, muss ich auch noch dazu lernen, wir beten nicht nur für Leute, dass sie sich bekehren und machen dann mal schnelle Bekehrung, sondern eigentlich heißt das, wir versuchen Leute so zu erwischen, dass das Maß, was sie brauchen, in sie hineinkommt, damit es eine kontinuierliche Entwicklung gibt. Und interessant ist, dass zum Beispiel Philippus an der Straße nach, weiß ich wo die war, diese öde Straße, den Kämmerer aus Äthiopien trifft und der Mann ist vorbereitet. Und er setzt sich auf den Wagen, und nachdem er auf dem Wagen war und alles geklärt ist und der Typ getauft worden ist, hat Philippus seinen Privatjet, der ihn dann woanders hinbringt. Philippus Airlines, dieses Ding. Zip, weg und woanders. Und dieser Kämmerer in der Kirchengeschichte sorgt dafür, dass in Äthiopien eine Erweckung losgeht. Und was ich sagen will ist, vielleicht gibt es bei dir einen Kämmerer in deinem Leben, der ist dir noch gar nicht aufgefallen. Und es geht, wenn viel Frucht bringen, heißt nicht nur zahlenmäßig, sondern es heißt, die Dinge zu tun, die Gott dir vorlegt. Und du hast keine Ahnung, was dabei rauskommt. Du weißt nie, wo das hinführen wird. Du weißt nicht, was hinten dran kommt, weil diese eine Person sich entschieden hat für Jesus. Wir wissen es einfach nicht. Und damit möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr die Schritte tut. Wisst ihr, auch wenn es klein scheint, aber macht's, tut's. Amen.